So. Also, liebe Freunde, ich möchte ihr vorschlagen, dass wir Siman Kaf, Kuf Chaf Bet 122 aufschlagen. Das bezieht sich auf die Zeit vor Tisha B'Av, nicht Tisha B'Av selbst, sondern die Gesetze der 3 Wochen, der 3 Trauerwochen. Und ihr seht jetzt den Text, also wir können gemeinsam anfangen, ihn zu lesen. Seif Aleph, erster Absatz. Diese Woche haben wir Tisha B'Av. Ich will eine kleine Sekunde etwas sehen. Ja, eigentlich sollen wir eine Siman früher anfangen. Kufraf Aleph 121. Das ist, was ich wollte. Ja. Mitzvat Aseh, Seif Aleph, Mitzvat Aseh min Divrei Nevi'im. Es ist eine Mitzvat Aseh, also eine Pflicht, aber nicht von der Tora, sondern mit Divrei Nevi'im, nach den Weisungen unserer Propheten. Divrei Nevi'im. Divrei Nevi'im, halachisch, ist mehr als einfach der Rabbanan, aber weniger als Midoraita. Es ist nicht von Moschee. Ja? Die Propheten haben nicht die Möglichkeit, um zu kommen und eine neue Torahpflicht entstehen zu lassen. Das geht nicht. Die Tora wurde einmal gegeben und wird nicht geändert. Und entsprechend haben wir hier Mitzvat Aseh mit Divrei Nevi'im, eine Weisung, eine Mitzvah, die aus den Worten unserer Propheten kommt. Leitanot zu fasten, bei Yamim in den Tagen, She'er'o, das geschehen sind, Zarot. Ja, das sind Zarot, das sind Tragödien geschehen, Lavotenu zu unseren Vorfahren. Ich möchte dieses Mitzvat Aseh mit Divrei Nevi'im noch revidieren, eine Quelle in der Tora anschauen, die damit dennoch verbunden ist, aber erstens lesen wir weiter. Wozu fastet man? Was ist das Ziel? Das Ziel eines Tanit ist, damit die Herzen gemahnt werden, zu wachen, die Wege der Tshuva. Man soll sich den Weg der Tshuva auswählen. Dass das Fasten uns an unseren schlechten Taten erinnert, dass wir sie nicht vergessen, damit wir Tschuwa machen können. Die schlechten Taten anderer Menschen, die Tschuwa gemacht haben, die sollen wir vergessen. Aber unsere eigene sollen wir in Erinnerung halten, damit wir Tschuwa machen. Und die Taten unserer Vorfahren, Shayuke, Maaseinu Ata, auch unsere Vorfahren haben manchmal Fehler gemacht, die ganz schlimm sind. Wir sollen diese vor den Augen halten, wie wir in vielen Sidurim, also es kommt darauf an, welchen Nusach man davnt, aber es heißt in Vidui, im kurzen Vidui, Elokeinu v'lekavotenu, tavolo fanecha tfilateinu, es komme vor dir unser Gebet, v'altit alame mitachinateinu, und sollst dich nicht unwissend machen von unserem Flehen. Shein anu azefanim ukshe'oref, denn wir sind nicht so frech und hartnäckig, lomar lefanecha, vor dir zu sagen, tzadikim anachnu volo chatanu, dass wir Aufrechten sind, die nicht gesündigt haben, sondern aval anachnu vavoteinu chatanu, wir und unsere Vorfahren haben gesündigt. Das ist die Wirklichkeit. Also wir sind nicht so frech, das Gegenteil zu behaupten, sondern tun anerkennen, dass wir und unsere Vorfahren gesündigt haben. In den jeckischen Brauch sagt man nicht Va'avotenu, man sagt nur, wir haben gesündigt. Wir sprechen nicht von den Fehlern unserer Vorfahren. Aber der Minhag, der in Osteuropa verbreitet ist, schließt Va'avotenu. Ja, genau wie Kitzur das hier sagt. Auch die Taten unserer Vorfahren halten wir in Erinnerung, die solchen Taten, die wie unsere Taten heute sind. Denn es ist durch ihre Fehler und durch unsere Fehler, dass die jeweilige Bedrängnisse entstanden sind, also auf metaphysischer Ebene. Wenn ein Antisemit etwas Antisemitisches macht, dann ist das eben die Sünde des Antisemiten. Aber das heißt, es ist, obwohl wir auf geistiger Ebene eine Verbindung zwischen unseren Taten und den Ereignissen, die wir erleben, anerkennen, ist das keine Ausrede. Keiner hat dem Antisemiten Erlaubnis gegeben, dass er sich antisemitisch tätig machen soll, sondern das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Wir können einerseits Tshuva machen für unsere Fehler und andererseits soll man nicht vergessen, dass die Verbrecher Verbrecher sind. Weiterhin, wenn man sich erinnert an diesen Dingen, an unsere Fehler und an den Fehlern unserer Vorfahren, Nashuv Leiti, werden wir zurückkehren, Gutes zu tun. Kemoshe Neemar, wie es heißt, Vitvaduat Avonam, Vet Avonavotam. Ja, sie werden ihre Sünde und ihre Vorfahren bekennen. Velachen. Und deshalb, Chayav Kol, ich möchte zeigen, woher das kommt übrigens, Vitvaduat Avonam, Vet Avonavotam. Hier haben wir das. Das ist ein Veikra. Jetzt haben wir Veitvadu et Avonam vet Avon Avotam. Das ist in der Tochecha, in der Zurechtweisung. Es heißt so, Vanisharim Bachem, Vavadetem Bagoim, ihr werdet unter den Nichtjuden ja, umkommen, Vachleitchem Eretzovichem, das Land eurer Feinde wird euch fressen. Vanisharim Bachem, die bei euch übrig bleiben, Yimaku Bavonam, ja, werden verschmachten um ihre Missetat, Barzot Oivechem in den Ländern eure Feinde, Vaav Bavonot Avotam, und also für ihre Sünden und die Sünden der Vorfahren. Das heißt, es gibt hier eine Anerkennung, auf eine gewisse Ebene boost der Mensch nur für die eigenen Sünden, und trägt auch noch nur dafür Verantwortung. Aber es gibt historische Ereignisse, die sich über Generationen hinausziehen. Und da vermischen sich die Folgen der eigenen Taten und der Taten anderer Menschen zusammen. Und hier ist also die eigene Sünden und die ihre Väter. Und dann werden sie bekennen, ihre Sünde und die Sünde ihrer Vorfahren. Ja, und dann, ich überspringe ein bisschen, auch wenn sie im Lande ihre Feinde sind, Loma Astim, ja, so werde ich sie nicht gar verwerfen, und sie nicht verabscheuen, Lechalotam, sie zu zerstören, das wird nicht geschehen, Lafir Brititam, meinen Bund mit ihnen zu brechen, das wird nicht geschehen. Ich bin der ewige, euer Gott, der Mächtige. Ich werde gedenken, den Bund der Einsten, der Ersten, der Früheren. Die ich herausgeführt habe aus Ägypten, in der Goim von den Augen der Völker. Innen zum Gott, der Mächtige zu sein. Ich bin der Ewige. Das ist die Tochecha. Ja, die Zurechtweisung in Bechukotai. Und das ist das Zitat hier. Da sagt er, Vidvaduat Avonam, Vet Avon Avotam, mir fehlt ein Wort. Velachen und deshalb, Chayav Kol Ish, hat jeder die Pflicht, Lassum et Libo, sein Herz, zu wenden, Botana Yamim, an jenen Tagen, Fasttagen zum Beispiel, Ulefashfesh Bemasav, zu suchen, überprüfen seine Taten, Velashuvmen, und umzukehren. Kieinei Karbetanit, das Wichtigste an einem Fasttag ist nicht das Fasten. Das Fasten ist eine Technik. Wir sind verpflichtet zu fasten, weil es eine Mitzvah der Rabbanan gibt. Aber der Zweck ist die Tshuva. Wie es in der Prophezeiung vom Propheten Jonah bezüglich der Leute von Ninveh heißt, der Gott Allmächtige sah ihre Taten, wie sie umgekehrt sind. Unsere Weisen sagten, sie seligen Andenken, zwei Jahre zakam, vetanitam lonemar. Es steht nicht daran gesehen, wie sie gefastet haben. Sie haben gefastet. Aber Gott sah, wie sie ihre Taten geändert haben. Ela sonnen, zwei Jahre elokim et maasehem. Kishavu midar kamara. Gott sah et maasehem, ihre Taten. Kishavu, denn sie sind umgekehrt zurück midar kam haraa, von ihrem schlechten Weg. Veinatanit ela chana. Das Fasten ist eine Vorbereitung, die Tshuva für die Tshuva. Lachen deshalb. Otana anashim shekshemit anim olchim betiul. Es gibt Menschen, wenn sie fasten, ja, dann heißt das, man isst nichts, dann hat man noch eine Stunde, eine Mittagsstunde, die man nutzen kann, um spazieren zu gehen. Um mevalim et hayom midvarim betelim. Und man tut alle Arten trivialen Dingen. Tafsu et tafel, dabei halten sie fest an das, an die Nebensache. Und sie lassen das Wesentliche fallen. Also das soll nicht sein, man soll verstehen, was das Wichtigste ist. Man fastet, damit man zum Wichtigsten kommt. Das heißt nicht, dass Fasten optionell ist. Das heißt nicht, dass man sagen kann, naja, ich mache Tshuva, also ich muss nicht fasten. Man muss fasten, aber das Ziel ist die Tshuva. Ve'ilu en hayamim, das sind die Fasttage im jüdischen Kalender. Die Pflichtfasttage. Shlosha betishrei. Der dritte Tag in Tishrei, das ist der Tag nach Rosh Hashanah, Zom Gedalia. Bo ne'erag bet Gedalia ben Achikam. An diesem Tag wurde Gedalia Sohn des Achikam ermordet. Was ist das? Sagt er kurz. Shlachar shechav bet Hamikdash. Nach der Zerstörung des Bet Hamikdash, des ersten Bet Hamikdash. Hishiron Nebuchadnezzar beetz Israel. Hat Nebuchadnezzar ihn in Israel als Gouverneur gelassen. Israel, er war der Gouverneur der Juden. Weil Jedeschen Erag, durch den, dass er getötet wurde, ermordet wurde, Galu Kulan, wenn er Gumen Alafim. Das heißt, als der Betamigdash zerstört wurde, haben die Babylonier nicht alle Juden aus Israel ins Exil geschickt. Die Aristokratie wurde in zwei verschiedene Exilgänge exiliert. Aber die Menschen durften noch, also die Massen durften noch in Israel bleiben. Als aber Gedalia ermordet wurde, dann sah der babylonische König, dass das Volk Israel noch immer nicht seine Herrschaft akzeptiert hat und deshalb hat er alle deportiert und viele sind dabei umgebracht worden. Wenn ich betagachelet Israel nicht erret und sozusagen die brennende Kohle Israels, es gab noch ein Brennstoff einer gemeinschaftlichen Volksseele in Israel, das ist dann ausgelöscht worden. Die gingen alle ins Exil. Das ist der erste Fasttag. Zweiter Fasttag, Asara Betevet, der zehnte Tag in Tevet. Was ist da? Samach Melech Bavel, Nebuchadnezzar Arasha Jerusalem. Samach hat sich hingelehnt, das heißt belagert. Wer? Melech Bavel hat belagert, der König von Babylonien. Wie hieß er? Nebuchadnezzar HaRasha, Nebuchadnezzar der Rasha, hat was belagert? Jerusalem. Er hat Jerusalem belagert. Und mit der Belagerung, durch die Belagerung brachte er Jerusalem in Bedrängnis. Und wir sehen im Shachar Choban. Und von dem kam dann schließlich der Choban. Kleine Frage, was kam zuerst? Die Belagerung der Stadt oder dass der Gouverneur, der nach der Zerstörung des Bet HaMikdash ernannt wurde, der jüdische Gouverneur, dass er ermordet wurde und im Sog davon die übergebliebenen Juden ins Exil getrieben wurden?
Das Erste.
Was ist das Erste?
Die Stadt.
Was?
Die Stadt. Also die Stadt, wo der erobert.
Die Stadt, ja, genau. Und hier steht es in umgekehrter Reihenfolge. Wie kommt das?
Na gut, bei uns in Tora gibt es auch an vielen Stellen unterschiedliche Sachen.
Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil im Kalender, wenn wir das Jahr mit Rosh Hashanah anfangen, dann kommt halt der dritte Tishrei vor. Es war der dritte Tishrei in späteren Jahres, aber wir erfahren den Kalender im Zyklus. Das ist der Grund. Aber der Zustellen mit der En Mukdamu Chaba Tora ist gut. Danke. Okay, machen weiter. Shivasar Betamuz, das ist, was wir diese Woche haben. Bo'er'u Chameshtarot. Da sind gleich fünf Dinge geschehen. An diesem Tag, Nishtabru Aluchot, zerbrach Moshe die Bundestafel, Gesherat Moshe Minar, als er vom Berg herabkam. Hä? Was heißt, wie kommen wir darauf? Sehr einfach. Wann hat der liebe Gott sich am Berg Sinai offenbart und die zehn Aserta Dibrot, die zehn Aussagen gesprochen? Das war zu Shavuot.
Vor 40 Tagen. Also genau. 17. Tammuz, genau gesagt 39 Tagen und 20 Stunden.
Genau, und deshalb sind sie...
weil da haben nur glaube ich, vier Stunden, hat ja, das ja, nicht ja. gefällt.
Also, genau das. Und deshalb kam Moshe am 40. Tag vom Berg und er sah, wie die Juden, oder viele Juden, den goldenen Kalb angebetet haben. Das goldene Kalb angebetet haben. Deshalb hat er die Luchot zerbrochen, das war am 17. Tammuz. Zaya Bishvasar Tammuz. Dann, in einer anderen Epoche, wenn it batel korban atamid, hat man aufgehört, das tägliche Opfer zu bringen. Man konnte es nicht mehr tun. Wovka'a ha'ir und Bechorban Beit Sheni. Bei der Zerstörung des zweiten Beit HaMikdash war das Datum, als die Mauer der Stadt durchgebrochen wurden. Ja, es gab noch drei Wochen Kampf, bis es den Babyloniern gelungen ist, auch in den Tempelberg hineinzudringen und das Beit HaMikdash zu zerstören. Aber Hofka'a Ha'ir ist wie heißt es, dass die Mauer durchbrochen wurde, das war im Shivasar Beit HaMikdash, im zweiten Beit HaMikdash. Aval gab dem Churban Beit Rishon auf Kabbat Tisha Lachodesh. Beim ersten Beit HaMikdash, es stimmt nicht, was ich habe in Babylonien gesagt, das war natürlich nicht richtig. Die Römer kamen am 17. Tammuz hinein. Die Babylonier, einige Jahrhunderte zuvor, kamen nicht am 17., sondern am 9. Die Chtiv ist geschrieben, ist in Jeremiahu, Bachodesh Arvi, im vierten Monat, Betishala Chodesh, am 9. Tag im Monat. Ja, Vayechazak Arav Vair, Vatibaka Air, es war ein schrecklicher Hunger und die Stadtmauer wurde durchbrochen. Die Stadt wurde gespaltet, heißt es, und die Mauer durchgebrochen. Aber Aval Bachurban Hasheni, im Churban vom zweiten Beit HaMikdash, Mishiva Sarbov Kair, ist geschah das am 17. Tammuz. Und deshalb, warum fasten wir am 17. Und nicht am 9.? Sagt er, Vechurban Beit Sheni Chamireland, für uns ist die Zerstörung des zweiten Beit HaMikdash noch bewegender, also noch strenger. Das ist eine Sache, die er sagt. Aber jetzt sagt er noch was. Vor die Tab Yerushalmi, im Talmud Yerushalmi steht, De Gamba Rishonea Mishiva Sar, dass im ersten Beit HaMikdash die Stadt in der Zeit des ersten Beit HaMikdash auch am 17. Tammuz die Mauer durchbrochen wurde. Aber ihr mir ja doch gesagt am 9. Das ist interessant, sagt der Ella, sondern Shemipnei Tzarot Tau Bacheshbon. Sie hatten sich geirrt. Eigentlich war es am 17. Sie dachten, es war der 9. Was ein bisschen überraschend wirkt, denn wir heute sind es nicht so gewohnt, aber man kann auf den Mond schauen und wissen mehr oder weniger, welches jüdische Datum wir haben. Am 17. Tammuz sind wir nach dem Vollmond. Am 9. Tammuz sind wir beim Viertelmond.
Also kurze Nachfrage, das bedeutet, Sie haben nicht verstanden, ob der Mond zunimmt oder abnimmt? War das Problem? Naja, das wäre logisch.
Ja, das könnte schon gehen. Das könnte schon gehen. Ich will hier was zeigen, eine Sekunde. Ich hoffe.
Okay, gut. Na, warum frage ich? Weil eigentlich, wenn wir so mathematisch jetzt an die Sache rangehen, wir sagen, dass der Rosh Chodesh eines Monats ist nicht gleich mit dem Mond zu setzen. Das bedeutet, dass unsere Rosh Chodesh ist nicht der Mondzyklus, ist zwei Tage später oder ähnliches.
Nein, 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 nein. Rosh Chodesh ist genau, wenn der Mond wieder zu sehen ist.
Ja, genau, das meinte ich. Ich habe falsch ausgedrückt. Ich meine nicht, dass der Mond zu sehen ist und das ist Rosh Chodesh, sondern nochmal, der Rosh Chodesh eines Monats ist dann, wenn wir den Neumond zu sehen ist. Aber der Mond beginnt zu wachsen 2 Tage davor. Das bedeutet, dass der Vollmond, also wenn man so sagen möchte, ist etwa um den 13. des jeweiligen Monats. Das bedeutet, das ist genau die 4 Tage zuvor und 4 Tage danach. Die haben tatsächlich das verwechselt. Weil wenn der Vollmonat am 13. des Monats ist, dann war der 9. 4 Tage vor dem Vollmond und der 17. Tammuz genau 4 Tage nach dem Vollmond. Also meine Theorie
nein,
stimmt.
Nein, es geht nicht auf. Das geht nicht auf. Es sind 2 gegen 4. Was heißt 4? 6 gegen. Wenn wir.
Nee, wieso? 13. Ich sage der 13. des Monats. 13. des Monats minus 4 ist 9 und 13 plus 4 ist
okay.
17.
Ja, das stimmt. Ja,
passt, okay. Passt. Das heißt,
13. des Monats ist noch nicht Vollmond. Vollmond ist 15.
Naja, aber Vollmond gesehen aus astronomisch.
Nein, das passt. Es kann maximum einen Tag gerückt sein, nicht 2.
Dann war das doch der Fehler. Die dachten, die erinnern sich an entsprechende Größe des Monds, aber haben verwechselt, ob das das genau 4 Tage sozusagen vor dem Vollmond oder nach dem Mond war, wie der auszusehen war. Ja, also das heißt, diese Stückchen zum Vollmond, denen fällte, war einfach in dem Kopf vergessen. War das genau diesen Stückchen, der vergessen war, oder der andere? Ja.
Ich will eine Sekunde etwas zeigen.
Rafolge, können Sie mich folgen?
Folgen kann ich, aber eine Sekunde.
Mich interessiert nur einfach, ob meine mathematischen Berechnungen stimmen. So.
Also, eine Sekunde. Nein, natürlich habe ich es nicht. Lassen wir das. Machen wir weiter.
Naja, also passt es oder passt es nicht?
Nach dem Yerushalmi war es ein Fehler.
Okay, aber ich denke, das passt, oder?
Mit okay, 13. Ja, offensichtlich nach dem Yerushalmi passt es natürlich.
Ja? Okay, alles klar.
Dann gibt es noch etwas Geschehenes. Vesarav Apostomos Arashaita Torah. Apostomos hat dann auf diesem Tag die Torah verbrannt. Da ist die Frage, wer ist der Apostomos, wann hat er gelebt? An diesem Tag wurde im Heiligtum, im Bet HaMikdash, eine Götze aufgestellt durch die Frevler in Israel. Das hat die Zerstörung des Bet HaMikdash und unsere Galut verursacht. Okay, hier habe ich einen Artikel, den ich mal für die jüdische Allgemeine geschrieben habe. Die Mishnah hier, Tanit, weil das basiert auf einer Mishnah Tanit, die muss ich auch zeigen. Eine Sekunde. Mishnah. So. Hier ist die Mishnah. Chamisha Dvarim, 5 Dinge, Iru et Avotenu, geschehen mit unseren Vorfahren, Beshiva Asar Betamuz. Am 17. Tammuz, Chamisha und 5 andere, Betisha Ba'av, am Tisha Ba'av. Beshivasar Betamuz, Nishtabu Aluchot. Die Bundestafel wurden zerbrochen. Und Vutala Tamid, man hat aufgehört, das tägliche Opfer zu bringen. Vuvka'a Ha'ir, und die Stadt wurde durch Stadtmauer durchbrochen. Vesarafa Postamos et HaTorah, Vemitzelem Bad Baichal. Das sind die 5 Dinge zu Shivasar Betamuz. Und, Uvutala Tamid, nachdem nach Rabbi Ovadia aus Bartonura. Warum hat man aufgehört, das tägliche Opfer zu bringen? Die haben die Mauer durchbrochen. Es gab keine Schafe mehr. Die Stadt war ja belagert und die Mauer durchbrochen. Und dann haben wir aufgehört, um die Opfer zu bringen. Was ist diese Geschichte, dass ein Götz im Heiligtum in Beit HaMikdash aufgestellt wurde? Da gibt es in Talmud Yerushalmi, Pliga Amorai, gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Amoraim, Chadamar Zelem Shel Menashe. Einer sagt, es geht zurück bis dem König Menashe, ja, dem Sohn von König Chizkiyahu, zur Zeit des ersten Beit HaMikdash, und beweit Rishon Meire, das ist diese Sache geschah im ersten Beit HaMikdash. Chadamar Zelem Shel Apostolmos, und andere sagen, nein, der Apostolmos ist der diesen Götz aufgestellt hat. Und dann ist die Frage, wer ist Apostolmos? Shaya Misare Ivanim. Er war von den Fürsten der Hellenen, ja, der Griechen. Uwe Weit, Shinya Yadnen war es im zweiten Beit HaMikdash. Also es gibt hier eine Frage, ob das sich im ersten oder zweiten Beit HaMikdash abspielt. Deshalb ist auch wichtig, Rabbi Yom Tov Lippmann Heller in seinem Kommentar zu Mishnah sagt er, Misarav Apostolmos hat der Torah, was ist die Quelle, dass Apostolmos die Torah, eine Torahrolle an diesem Tag verbrannt hat? Kach Kibalnu Mavoteinu, das ist eine Tradition, so haben wir das mitbekommen. Okay. Gut, das ist, was ich zeigen wollte aus der Mishnah. Ich zeige jetzt hier in meinem Artikel, der auch auf meiner Webseite zu finden ist. Das ist relativ einfach. Ja, das ist, was ich das ist, was ich zeigen wollte. Die Stadt ja. Also wir haben zwei Quellen, Sefer Jeremia und Melachim Bet, die sagen, dass die im Tammuz, im 9. Tammuz, die Stadtmauer von Jerusalem zur Zeit des ersten Beit HaMikdash durchbrochen wurde. Das ist dann auch, wie heißt es, das ist, was wir gerade gelernt haben, wann eigentlich der Apostolmos lebte. Es gibt eine andere Meinung, und die wollte ich hier bringen, dass der Apostolmos vielleicht noch später lebte. Und das ist hier, was ich bringe. Nach einer anderen Meinung waren aber seine Urheber die Römer unter Hadrian, als aus Jerusalem eine heidnische Stadt namens Aelia Capitolina wurde. Laut Josephus wurde damals das tägliche Opfer eingestellt, weil mit dem Durchbrechen der Mauer des Tempelwerks die Lage so kritisch wurde, dass auch die Kohanim zum Kampf aufgerufen wurde und sie nicht mehr Tahor bleiben konnten. Ja, also noch zwei Dinge. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass das sich das auf der Zeit der Chashmonaim bezieht. Letzteres ist zwar eine Meinung, die existiert, aber ein bisschen problematisch. Warum? Weil, also für den Kitzur ist es problematisch, weil Kitzur sagt, Vesegeram Chubano Vegoliotenu, dass der Götz aufgestellt wurde, verursachte die Zerstörung des Beit HaMikdash. Das stimmt ja in diesem Fall nicht. Wenn der Götz von den wenn der Götz von den Jevanim, von den Griechen aufgestellt wurden, naja, dazu haben die Chashmonaim gekämpft und am Ende den Beit HaMikdash wieder reingemacht. Also deshalb muss man sagen, dass wenn der Kitzur schreibt, dass das die Zerstörung des Beit HaMikdash und unsere Exil verursachte, unsere Exile, bezieht es sich entweder auf den vier anderen Ereignissen, oder auf den Erklärungen, die auch das Huamad Zelem Beichal, dass ein Götz im Beit HaMikdash errichtet wurde, dass das interpretiert wird als etwas, das von Juden gemacht wurde und sicher nicht nach der Zerstörung weder nach der Zerstörung des Beit HaMikdash noch zur Zeit der Chashmonaim. Das wäre eine der früheren Erklärungen, würden für den Kitzur funktionieren. Das ist zum 17. Tammuz. Interessant hier ist, was ich noch dazu schreibe, mit der Mishnah hörte das 17. Tammuz leider nicht auf, an Bedeutung zu gewinnen. Auch im Jahr 1099 fiel er auf dem 15. Juli, einen blutigen Tag in Jerusalem, als die Kreuzfahrer die Stadt eroberten. Ich sage fiel er auch, und viele Juden und Muslime töteten und Synagogen in Brand setzten. Damit realisierte sich einmal mehr das Prinzip, das Ramban, Nachmanides, formuliert hatte, Maaseh Avot Siman Labanim, dass die Geschichte der Väter ein Vorschau der späteren Geschichte ist. Also Shivat Arba Tammuz ist ein sehr tragischer Tag. Also bisher haben wir drei der Fasttagen erwähnt, es gibt ja noch einen. Ja, es gibt sechs insgesamt, aber nur vier, die sich auf Ruban Bet HaMikdash beziehen. Und damit wollen wir jetzt fertig machen. Wird die Shabbat Av. Bo Bayom, an diesem Tag, Nigzar al Avotenu Shabbat Midbar, Shalom Yikatsu L'Eretz Yisrael. Was ist die Shabbat Av? Die Shabbat Av ist der Tag, an dem im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, also ein Jahr und x Monate später, was sind es, vier Monate später, die Meraglim zurückgekommen waren, sie haben ihr Bericht abgegeben, ihr Bericht wurde weitgehend geglaubt und Moshe und Aaron diesbezüglich zurechtgewiesen. Die Menschen wollten nicht nach Israel und Gott sagte dann, die werden jetzt in der Wüste bleiben. Das war am 9. Av. Ki az chazru ha-meraglim, dann kamen die Meraglim zurück, uvachu Israel b'chia shel chinam. Und die Bnei Israel weinten umsonst. Sie weinten, als ob sie jetzt in Gefahr sind, wenn in Wirklichkeit sie auf dem Weg in das Heilige Land waren. In dem Heiligen Land waren. V'nikbali b'chia l'dorot, und daraus entstand, wurde dieser Tag zu einem Tag der tragischen Ereignissen für viele Generationen, für spätere Generationen. Uvo bayom, und an diesem gleichen Tag, ayach ruban ha-gadol, war die große Zerstörung, shenachrav bo bet ha-migdash, dass der Bet HaMikdash zerstört wurde. Harishon v'gam Hashini, sowohl der erste als der zweite Bet HaMikdash. V'nilkeda ha'ir Beitar, die Zerstörung der Stadt Beitar, ja, einige Jahrzehnte später, war auch am gleichen Tag, Tisha B'Av, Shaitair Gdola, sie war eine große Stadt. V'ayu ba'al afim u'ruvavot m'Israel, es gab dort Tausende und zigtausende Juden. Uvo v'ayom, an diesem Tag, harash turnus rofus at ha'echal, hat Tyrannus Rufus das Heiligtum des Bet HaMikdash, den Hechal, komplett zerstört, mit dem Boden gleichgemacht, Vetzvivav und rundum alles geackert, Vinitkayem, also alles gepflügt, Vinitkayem Apasuk, und damit wurde erfüllt der Vers Zion, Sadet, Echaresh, Zion wird wie ein Feld gepflügt werden. Vodjesh Tanit Zibur, Tanit Esther, Lekaman Siman Kufem Alef. Es gibt noch einen anderen Fasttag, nämlich Tanit Esther. Und selbstverständlich gibt es noch einen, den Herr gar nicht erwähnt, weil er nicht von Nevi'im kommt. Er kommt nicht mit Rabbanan, sondern mit der Torah. Und das ist Yom Kippur. Okay, das sind die, also es gibt vier Fasttage.
Ja, aber nur noch den Erstgeborenen.
Das ist auch noch was. Noch
so ja, gehört auch.
Weder mit Oreiter noch mit Rabbanan, das ist ein Minhag.
Okay. Ja, was heißt Minhag? Man soll schon fasten, wenn der.
Ja, man soll, ist ein Minhag.
Es hat keine Quelle quasi.
Das hat eine Quelle, aber nicht eine Pflichtquelle.
Keine Pflichtquelle.
Das ging so weit, dass zum Beispiel verschiedene meiner Rebbes haben gepaskend dieses Jahr, weil wir in so viel Unsicherheit waren und wir wussten nicht, was für Auswirkungen Fasten ja oder nicht haben kann auf Immunsystem, wenn man unter wenn man Angst hat vor einer Ansteckung an Covid-19, das haben verschiedene Leute gesagt, man soll einfach heuer nicht fasten, auch die Erstgeborene. Also auch wenn man kein Zium hat, soll man nicht fasten. Das war der Psak. Ausnahmsweise. So was sagt man nicht zu einem Yom Kippur oder zu einem, ich weiß was, sei es denn, die Lage ist echt.
Okay, aber das ist meine Frage. Was passiert, wenn Chos v'Sholom die Lage, und das spitzt sich tatsächlich dazu, dass wir am Yom Kippur zu Hause sitzen werden?
Nein, nicht Yom Kippur, sondern jetzt 17. Tammuz in Israel.
Also, sehr gut. Wir haben uns innerhalb der, eines internen Gremiums der Europäischen Rabbinerkonferenz damit auseinandergesetzt. Wir haben Meinungen von Ärzten eingeholt. Am Ende ist der Psak folgendes. Gesunde Menschen, ja, die weder Symptome haben, noch an irgendwelche chronische Erkrankungen leiden und die gut fasten. Gut fasten, das heißt, auch wenn es nicht angenehm ist zu fasten, aber am Folgetag bleiben keine Nebenwirkungen. Solche Menschen sollen normal fasten. Und man soll die, wie immer, und vielleicht noch mehr am Fasttag, aber wie immer, die geltende Regel, die vom jeweiligen Gesundheitsministerium ausgesprochen werden, einhalten bezüglich des Social Distancing. Menschen, die schlecht fasten, beziehungsweise die Vorerkrankungen haben, also Menschen, die schlecht fasten, sollen in der Zeit von Covid-19 besonders auf dem Fasten an einem Fasttag wie Shivasa oder Tammuz verzichten. Menschen, die Symptome haben, sollen ebenfalls nicht fasten. Menschen, die chronische Erkrankungen haben, aber die ihnen beim Fasten eigentlich nicht besonders hindern, sollen eine persönliche Frage stellen und sich nicht nach Faustregeln suchen. Das ist der Psak und sein vernünftiger Psak eigentlich. Man muss betonen, Covid-19 ist eine Beatmungskrankheit, eine Atemkrankheit, nicht eine Speiseverzehrungssystemskrankheit. Und entsprechend müssen die Maßnahmen relevant sein für dort, wo sich diese Krankheit manifestiert. Es gibt keine medizinische Anweisung, dass ein paar Stunden Fasten wie Shivasa oder Tammuz das Immunsystem richtig schwächt. Ja, natürlich ist man körperlich ein bisschen schwacher und es spielt eine Rolle, zum Beispiel in 1831, 34, als es dann die Cholera-Epidemie gab, dann gab es eine Geschichte, eine berühmte Geschichte, von denen einige Details umstritten sind. Es kam Yom Kippur und Rav Israel Salanter, der noch ein junger Talmud Chochem war, der später sehr bekannt war für die Gründung der Musar-Bewegung, Rav Israel Salanter hat in der Synagoge allen Menschen gesagt, sie müssen essen. Cholera bringt Durchfall und das heißt, die Menschen müssen gut ernährt und bewässert sein, damit sie das bestens überstehen. Und wie mehr man körperlich stark ist, wie leichter es ist, am Anfang es zu bestehen, bis man medizinische Behandlung bekommt und so weiter. Und damit der Geschichte nach, damit das ernst genommen wird, hat er dann einen Becher Wein genommen, hat Kiddush in der Synagoge zu Yom Kippur-Abend gemacht und natürlich ausgetrunken. Und wenn alle gesehen haben, dass der Rabbiner das gemacht hat, haben sie nachgeahmt. Das Problem mit dieser Geschichte ist, dass es unklar ist, dass es überhaupt einen Kiddush zu Yom Kippur geben kann. Es gibt keine Verordnung von Kiddush und deshalb ist die Meinung vieler Poskim, dass auch wer zu Yom Kippur eine Mitzwe hat zu essen, weil er gesundheitlich sonst gefährdet ist, so eine Person soll nicht dafür noch Kiddush machen. Also Kiddush ist nicht, gehört dazu nicht. Ja, Levi, ja, wo beim Menschen schon, aber Kiddush nicht. Und die Geschichte allerdings geht weiter. Im Beit Din von Vilna waren sie schockiert und sie haben ihn zitiert. Und Rav Israel Salanter hat sich stolz verteidigt, aber Hauptsache einer der Dinge, die er zu seiner Verteidigung gemacht hat, ist, er hat schnellstens ankündigen lassen, dass im nächsten Schabbes er in der Synagoge einen lomdischen Shiur geben wird. Ganz viele damit Chachamim waren überzeugt, er wird einen Shiur geben, in dem er sich verteidigen wird. Und deshalb kamen sie, um zu hören, was für neue Auseinandersetzungen Rav Israel Salanter bringen wird, um zu erklären, warum es erlaubt war und eine Pflicht war, an jenem Yom Kippur zu essen. Und stattdem hat er einen langen Shiur gegeben, der sehr komplex war, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatte. Was Rav Israel Salanter zeigen wollte, war, er war auch ein Talmud Chochem, es war wichtig, dass man seinen Status anerkannt, damit man versteht, dass dieser Psak ernst zu nehmen ist, ohne dass er direkt dazu das angesprochen hat. Also das war das war die Geschichte.
Okay, ganz kurz. Aber Klartext.
Andere soll Menashe will auch sprechen. Eine Sekunde. Ja, Menashe?
Wieso, wenn mir es dieser Fall wäre, und man soll kein Kiddush sagen, warum ja lewa ja wo?
Ah, das ist Bench, dann sagt man.
Yom Tov, aber nein, das geht ja gar nicht.
Kiddush ist ein separater Bruch, ist eine Frage von Bracha Levatala.
Ja.
Aber ja lewa ja wo ist nicht eine Bracha, ist eine Einfügung.
Ja, aber welchen Tag dann?
Ohnehin, wenn man zu Yom Kippur isst, ist vorzuziehen, wenn man das kann, und meistens kann man, es gibt wenige Ausnahmen, aber normalerweise, dass man in Shiurim essen soll, das heißt in kleinen Maßen, damit man keine Pflicht dazu benchen. Warum? Weil wenn man solche kleine Quantitäten isst, dann verletzt man nicht das Essverbot Midoraita in der volle Herrlichkeit, sondern es ist ein sogenannter Chatzishio, teilweise eine Verletzung, und deshalb ist das vorzusehen, dann gibt es kein Menschen. Oleg wollte noch was sagen.
Ich wollte nur fragen, Klartext, was sollen wir jetzt übermorgen tun? Und was sollen wir in 3 Wochen tun?
Wenn du gesund bist, fasten und auf dich achten und sowieso die Regel des Social Distancing einhalten.
Mhm. Okay, gut. Und, okay. Und vielleicht kann man, ich weiß nicht, vielleicht springt das den Rahmen des Schuhs, aber trotzdem, wenn man angenommen, man würde diese, also besonders Yom Kippur, man würde dann zu Hause bleiben, gibt es Seder, was man sagt, was man nicht sagt, wenn also, man dann ohne Minyan zu Hause dampft?
Ja, zu Yom Kippur ist es wichtiger zu fasten, als mit Minyan zu davenen. Das steht außer Frage, ganz klar. Wenn man einen Zweifel hat, ob man das beides schaffen kann oder nicht, dann bleibt man zu Hause. Und wenn und Gott behüte, wenn es eine zweite Welle zu Yom Kippur gibt, dann bleibt man ständig zu Hause.
Also Chos für Scholem, aber das ist die Frage. Das ist tatsächlich die Frage.
Aber dann, man natürlich, die Wiederholung des Shmoneh Esre kann man nicht sagen. Aber erstens, alles andere kann man sagen. Mhm. Ja, außer die Wiederholung und außer die Schloshes Remidot. Auch wenn man kann die Slichot zu Hause sprechen, man kann die Piyutim zu Hause sprechen. Und nur wenn man die Slichot zu Hause spricht, dann lässt man das Hashem Hashem Kerechum V'Chanun entweder gänzlich aus oder man liest es mit der Melodie, wie man aus der Tora liest, und fügt dann noch ein paar Wörter hinzu, damit man 2 ganze Psukim sagt, und dann ist es erlaubt. Und damit kann man die größten Teile des Yom Kippur-Gebetes auch alleine sprechen.
Okay? Dankeschön. Danke.
Gut.
Danke.
Ja. Ich danke euch alle für die Teilnahme, wünsche euch alles Gute.
Super. Ja, dann gute Woche.
Schöne Grüße von Sef Breiner.
Oh, danke.